Bei mir zu Gast ist heute Thierry Urwiller.
Ciao, Duri.
Ciao, Thierry. Du hast das Handbuch geschrieben, Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie, mit dem Jérôme Endras, dem Henning Hachtel und dem Marc Graf.
Genau.
Gerade wo das Buch rausgekommen ist, habe ich das ja mit dir zusammen besprochen und habe es wegen dem auch lesen und habe gedacht, hey, das trifft sich perfekt, weil ich habe gerade einen Fall auf dem Weg ans Bundesgericht und habe natürlich eure Bibel in extenso zitiert. Es ist darum gegangen, es hat exploriert worden im Kanton Luzern. Ich würde sagen, nur schon für mich als Laie ein Gutachten, das ich den Klienten nicht erkannt habe und ich habe auch das Gefühl gehabt, es hätte Mangel in der Erstellung gehabt. Aber wenn das ein Anwalt sagt, hat das ja nicht zu viel bedeuten. Also habe ich ein methodenkritisches Gutachten eingeholt bei dieser Kapazität im Kanton Zürich für so Gutachten. Ich glaube, du weißt, wer es ist.
Ja, ich kann mir vorstellen.
Du kannst dir vorstellen, ja, da gibt es genau. Nicht viel nehmen. Und der hat das mir dann eigentlich bestätigt, dass das Gutachten methodisch nicht haltbar ist. Das ist so ein 4-5-Seiter gewesen. Aber eben methodenkritisch. Ich glaube, nur schon dort war das Problem, dass die nicht verstanden haben, was ein methodenkritisches Gutachten ist. Auf jeden Fall, was mich dann wirklich ernüchtert hat. Jetzt kommt jemand mit einer spannenden Fragestellung. Es gibt eine neue Lehre, und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von diesen Kapazitäten in diesem Bereich, nämlich eben dem Urwiller, dem Endras, dem Hachtel und dem Graf. Und dann habe ich doch erwartet, dass das Bundesgericht mit der Frage auseinandersetzt vom Verhältnis Privatgutachten, amtliches Gutachten, und vor allem auch versteht, dass methodenkritisch natürlich nicht eine inhaltliche Kritik ist, sondern einfach sagt, es entspricht nicht am heutigen Standard. Mhm. Und ich meine, was hätte man verloren? Man hätte einfach den Fall zurückgeschickt und dort hätte man müssen ein ordnungsgemäßes Gutachten einholen. Jetzt zu meiner Ernüchterung hat man sich gar nicht auf den Inhalt eingelassen. Also man hat gar nicht über den Inhalt des Gutachten, den ich kritisiert habe, diskutiert, sondern man hat einfach die Praxis wiederholt. Ganz eine schöne Zusammenfassung, die wir alle eigentlich kennen. Haben sie uns vorgelesen, es war eine öffentliche Urteilsberatung. Haben sie uns vorgelesen, was die Praxis schon immer ist. Und dann ist das eigentlich so durchgewunken worden, ohne dass man sich anstatt Zeit zu investieren in eine Auseinandersetzung über die Sache, hat man sich quasi einfach bestätigt in der bisherigen Praxis. Man hat nicht einmal die Mühe gemacht, um sich die Praxis zu hinterfragen. Und ich meine, wenn es einen Anlass gibt, um so eine Frage zu diskutieren, dann ist das euer Schinken. Und ich verstehe nicht, wenn du durch das Bundesgericht gehst und so eine Frage dir vorgelegt wird und es passiert etwas in der Lehre, dann musst du doch sagen, hey, so geil, so spannend, jetzt tue ich mich ergebnisoffen durch das nochmal durchdenken. Hey, ich kann Rechtsgeschichte schreiben. Hey, nicht im Ansatz. Ich habe sogar das Gefühl, dass das, was dort in der öffentlichen Urteilsberatung vorgelesen haben, dass das dort zum ersten Mal gelesen haben. Also es ist ja so eine Gerichtsschreiberjustiz, oder? Da hat er mühsam eine Mindermeinung, jetzt müssen wir noch öffentlich beraten, oh, jetzt müssen wir mit irgendetwas im Kommen vorlesen. Das war so ein bisschen mein ernüchternder Besuch in Lausanne. Und jetzt denke ich, mit wem kann ich das Leid teilen? Und darum, Thierry, bin ich sehr froh, dass du heute Abend bei mir bist.
Ja, sehr gerne bei dir und ich hoffe, wir können da das eine oder andere noch zum Thema miteinander anschauen.
Jetzt vielleicht, um den Fächer weit zu öffnen. Also, warum braucht es in dem strafrechtlichen Kontext sachverständige Personen?
Ja, ich glaube, jetzt gerade wenn wir von der Schuldfähigkeit und von der Massnahmenindikation reden, dort gibt es einfach sehr komplexe Teilfragen, die wir Juristen, Juristinnen gar nicht können, sinnvoll allein beantworten. Also wir reden da natürlich zum einen von der Diagnostik von psychischen Störungen, wir reden dann aber auch von der Frage, ist jemand behandelbar, wenn ja, mit welchen Methoden und liegt das Risiko vor, das erhöht ist gegenüber anderen Personen, die verurteilt werden oder allenfalls verurteilt werden. Und das sind Fragen, da können wir uns als Laie zwar oder als psychiatrisch-psychologische Laie zwar eine Vorstellung darüber machen, aber wir möchten ja, dass die möglichst wahrheitsnah ist, nachher die Tatsachenfeststellung. Und dann bietet es sich natürlich an, dass man psychiatrisch-psychologischen Sachverstand einbindet, der entsprechende forensische Qualifikationen aufweist, damit wir eben so nah wie möglich an das gedachte Ideal der materiellen Wahrheit herankommen.
Wenn wir es auf den Kanton Zürich beschränken, wer ist da zugelassen, um als Sachverständiger in solchen Fragen als Gutachter tätig zu sein?
Der Kanton Zürich ist jetzt in diesem Kontext ein kleiner Sonderfall. Ein Sonderfall darum, weil er Zulassung als Sachverständige relativ ausführlich reglementiert hat in der PPGV. Und daraus heraus ist dann auch das Konzept des Sachverständigenverzeichnisses entstanden. Und wer die entsprechende Voraussetzung nach der Zürcher PPGV aufweist, der kann sich dort dann als Sachverständige für unterschiedliche Kategorien von Gutachten eintragen lassen. Im Status quo sind es für Schuldfähigkeits- und Massnahmengutachten in erster Linie Leute, die Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie haben. Ich glaube, dort zeichnet sich im Längsschnitt eine Änderung dahingehend ab, dass wahrscheinlich dann auch bald mal entsprechend forensisch qualifizierte Psychologinnen und Psychologen könnten zum Zug kommen. Aber im Status quo ist PPGV noch so, dass das ein psychiatrischer Sachverständiger ist.
Wie lange muss man sich diese Liste vorstellen?
Das kann ich dir im Fall auswendig nicht sagen, das weiß ich nicht.
Und wer stellt denn die Qualität von diesen Personen sicher, die auf diese Liste kommen?
Dort gibt es eine Kommission, die nachher prüft, inwiefern die gesuchstellenden Sachverständigen die Vorgaben von der PPGV erfüllen. Also das sind zum Teil formelle Vorgaben, wie der Abschluss von gewissen Weiterbildungsvoraussetzungen, aber zum anderen natürlich auch eine Reihe an Gutachten, die man dann entsprechend würde anschauen würde. Aber das ist ein ganzer Katalog.
Und wenn man mal auf dieser Liste ist, gibt es hinten aus auch noch eine Qualitätskontrolle?
Ich meinte, nein, ich müsste jetzt nachschauen, aber ich glaube nicht, dass es ein regelmäßiges Monitoring in dem Sinn gibt, das auch über PPGV verankert wäre. Also das gibt es nach meiner Kenntnis nicht.
Okay, also wenn du mal auf der Liste bist, dann bist du auf der Liste. Wie prüfen dann Gericht die Qualität der Gutachten?
Ja, das ist so ein Spannungsfeld zwischen Soll und Ist, glaube ich. Also im Soll ist es natürlich so, dass das Bundesgericht eigentlich einen recht strengen Maßstab verwendet. Es sagt, Gericht haben das Gutachten nach fachwissenschaftlichen Kriterien zu überprüfen. Das sagt es ja im Rahmen von dieser Beweiswürdigungspraxis, die es hat. Und ich glaube, man muss jetzt nicht unbedingt Rocket Science-mässig unterwegs sein, um zu sehen, dass das in der Realität ein bisschen schwierig ist. Man zieht die Leute ja bei, weil man von einem Gegenstand nicht alles versteht. Und dementsprechend ist im Rahmen der Beweiswürdigung wahrscheinlich in vielen Fällen auch mehr oder minder nur eine Plausibilitätsprüfung möglich. Da muss man natürlich sagen, das wird von Instanz zu Instanz, von Person zu Person sehr variieren. Man hat sicher auch Leute mit an Bord, die sich sehr stark in diesem Bereich weitergebildet haben. Aber ich denke so, für das Gros der Fälle dürfte so sein, dass man eben nur eine relativ grobe Plausibilitätskontrolle hat im Status quo.
Weil das so ist, müsste es ja so sein, dass man, wenn jetzt eine Verteidigung kommt mit einem Privatgutachten, müsste man ja wegen dem, würde man meinen, dankbar sein. Weil das spiegelt ja nochmal und da hast du eine kritische Auseinandersetzung von einer anderen Fachperson. Jetzt, wenn du gerade loslegen aber lass mich noch schnell die Frage stellen. Was ist der Unterschied zwischen einem amtlichen Gutachten und einem Privatgutachten im Strafprozess?
Also auf ganz übergeordneter Ebene kann man eigentlich sagen, ist es die Auftraggeberschaft, also eine ist die Verfahrensleitung als Auftraggeberschaft beim amtlichen Gutachten versus die private Partei, oft jetzt in unserem Kontext die beschuldigte Person mit ihrer Verteidigung, wo ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gibt und während das amtliche Gutachten ausführliche 182 FFStPO reglementiert ist, ist das Privatgutachten strafprozessual nicht näher geregelt in der Strafprozessordnung. Und dann gibt es natürlich auch ein paar strukturelle Unterschiede. Also im Rahmen von dieser Reglementierung haben wir dann auch Parteirecht integriert beim amtlichen Gutachten. Vielleicht nicht immer in dem Umfang, wie wir das schon...
Jetzt wollte ich euch sagen, was für... dass man vielleicht eine Frage stellen
darf. Ich wollte sagen, vielleicht nicht in dem Umfang, wie man es gerne hätte. Wir haben uns ja auch schon unterhalten über Teilnahmerecht bei Explorationsgesprächen. Also ich glaube, da gibt es noch Luft gegen oben. Aber natürlich, man hat die Möglichkeit zur Personenstellung zu den Fragen und im Nachgang zum Gutachten. Das ist insofern ein leichter struktureller Unterschied, weil zum Privatgutachten insofern definitorisch nur nach Einreichen überhaupt kann Stellung dazu bezogen werden von anderen Verfahrensbeteiligten. Das sind so ein bisschen Strukturunterschiede von diesen zwei Formen in rechtlicher Hinsicht, also in strafprozessrechtlicher.
Und wie geht jetzt die Justiz mit diesen zwei verschiedenen Arten von Gutachten um?
Ja, das ist auch wieder eine Frage von, an welche Person laufst du hin? Ich würde sagen, ich tue mal einen Regelfall ausführen und dann können wir noch auf einen Ausnahmefall eingehen. Im Regelfall würde ich sagen, ist es so, dass das amtliche Gutachten einen gewissen Vertrauensvorschuss genießt und das Privatgutachten ganz das Gegenteil. Dort hat man wahrscheinlich eher ein generalisiertes Misstrauen, wenn man so eins liest, weil man denkt, ja, das kommt ja von einer Partei, die einseitige Verfahrensinteressen hat und dementsprechend wahrscheinlich schon alles ein bisschen vorgesteuert ist, während eben das amtliche Gutachten ja auch mit Neutralitätsgarantie ausgestattet ist, also formell betrachtet Neutralitätsgarantie mit Befangenheitsargumenten, die man dort geltend machen kann. Und das trägt wahrscheinlich eben zum Vertrauensvorschuss vom Amtlichen gegenüber vom Privatgutachten bei. Das dürfte in der Regelfall sein. Es gibt in der Praxis sicher auch Ausnahmefälle, eben dort, wo Leute das sehr offen, sehr neutral anschauen, und zwar beide Arten von Gutachten, also wo sie das mal beides ex ante nicht irgendwie in eine Asymmetrie reinstellen, sondern sagen, ich schaue mir die zwei Sachen inhaltlich an. Die
aber das ist ja eigentlich das, was ich vom Bundesgericht mir erhofft habe, dass man sich inhaltlich auseinandersetzt und nicht einfach nach dem Status, wo man denen zuordnet, einfach das eine für wertlos erachtet.
Genau, genau. Und ich glaube, das wäre auch die Zielgrösse, die eigentlich die Strafprozessordnung vorgibt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Teil von dieser Ausgangslage eben auch diesen Wissensdefiziten und vielleicht auch manchmal unausgesprochenen prozessökonomischen Gedanken geschuldet ist. Es ist einfach einfacher, wenn man relativ simple Entscheidungsalgorithmen hat, so nach dem Motto amtliches Gutachten grösser als Privatgutachten. Aber simpel ist halt nicht immer besser.
Ja, ja, vor allem es ist ja dann in der Gesamtheit ist es ja dann absurd, weil du tust dann über drei Instanzen, ohne wirklich über die Sache diskutieren, schreit der eine, hey, Privatgutachten müsst ihr anschauen, und der andere schreit, nein, nein, das amtliche Gutachten ist ein amtliches Gutachten. Und es ist ja dann schade, weil das bindet ja auch unendliche Ressourcen.
Das ist so, und ich glaube, dass, wenn wir dann über die verfahrensrechtliche Frage streiten, oder, dann lenkt es genau eigentlich von dem ab, wo wir uns intensiv drinnen weiterbilden. Und das sind eben die Kenntnisstände von forensischer Psychiatrie, Psychologie und Kriminologie. Also insofern bin ich da ganz bei dir.
Wie könnte eine Neubewertung von diesem Privatgutachten in einem Strafverfahren aussehen?
Also eine Neubewertung, glaube ich, braucht es eigentlich gar nicht im Status quo, sondern einfach die Anwendung von den strafprozessualen Grundsätzen, wie sie vorgesehen waren, nämlich die freie Beweiswürdigung, wo man sagt, hey, zum Vorherein gibt es keinen Grund, entweder im amtlichen oder im Privatgutachten bestimmten Beweiswert schon mal zuzuschreiben, sondern eben das, was wir vorher schon ein bisschen angesprochen haben, dass man im Einzelfall anschaut, wie ist die Person methodisch vorgegangen, überzeugt das, hat sie auf Unsicherheiten hingewiesen, in welchem Rahmen ist das für uns eine taugliche Grundlage, um eine eigene Überzeugung zu bilden. Ich glaube, das wäre so ein bisschen Zielvorgabe, aber eine Änderung in dem Sinn bräuchte es eigentlich nicht, wenn man Artikel 10 StPO richtig anwenden würde. Klar, jetzt kannst du sagen, es braucht eben die Änderung schon, weil momentan ist es halt noch eine anderslautende bundesgerichtliche Rechtsprechung, die das ein bisschen zumindest begünstigt, die Ausgangslage, oder indem man sagt, ja, das Privatgutachten hat halt all die Defizite gegenüber dem Amtlichen und kann darum nicht für Tatsachenfeststellung verwendet werden. Also das begünstigt genau das, was wir jetzt vorher besprochen haben, dass man eben so ein bisschen Shortcuts macht und den Sachverhalt nicht inhaltlich anschaut von einem Gutachten.
Ja, es ist ja schon erstaunlich, dass man so eine fundamental wichtige Frage so unterkomplex abhandelt.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.